Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz.
Ja, hallo zusammen. Unsere Reise um die Welt geht weiter in dieser Ausgabe. Letztes Mal hatten wir ja mit Leon Dreiseitel in Kanada gesprochen und mit unserer Kollegin Katrin in Tokio. Und dieses Mal führt der heiße Podcast-Draht nach Australien.
Wo am 8. Februar die Australian Open der Tennisprofis beginnen, wo viele Spielerinnen und Spieler jetzt in Quarantäne sind. Und mit zwei von ihnen sprechen wir gleich, und zwar mit Andreas Mies und Kevin Krawitz. Ja, das wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Das glaube ich auch. Und wir sind verabredet mit Max Hartung, Säbelfechter und Athletensprecher. Und es gibt ja viel zu besprechen mit ihm.
Ja, wie nehmen er und die deutschen Sportlerinnen und Sportler Spekulationen über eine mögliche Olympia-Absage wahr? Und wie stehen sie zum Thema Impfen?
Ihr merkt schon, wir haben Masken auf. Wir klären euch gleich, warum. Es klingt ein bisschen anders diesmal. Wir tauchen auch ein in die Welt des Wasserballs mit euch. Die deutschen Herren wollen sich noch für Tokio qualifizieren. Das Problem ist, dass ihr Quali-Turnier immer wieder verschoben worden ist. Jetzt soll es Mitte Februar in Rotterdam stattfinden, aber wer weiß da schon, ob es wirklich klappt. Darüber und über andere Probleme sprechen wir mit dem Bundestrainer.
Ja, und Moritz hat es gerade eben schon angesprochen. Wir sind heute mal nicht in unserem Studio, in dem wir sonst immer den Podcast aufnehmen. Wir sitzen in einem Fernsehstudio. Vor uns sind drei große Computermonitore. Da drüben ist eine Spiegelreflexkamera, kennt ihr glaube ich auch. Da ist so ein kleines Richtmikrofon nach vorne ausgerichtet dran. Ja, und das hat einen ganz besonderen Grund.
Wir skypen mit unseren ersten Gästen und nehmen das Bild auch noch auf dazu. Und dafür sitzen Fabian und ich viel enger zusammen als sonst. Und deswegen tragen wir auch die eng anliegenden Masken. Aber ihr kennt das ja selber auch. Es ist manchmal ein bisschen komisch, damit zu sprechen.
Ja, und warum nehmen wir das ganze Bild auf? Natürlich, weil wir auch auf sportschau.de dieses Interview veröffentlichen möchten.
Teile zumindest davon, ja, glaube ich. Ne? Also werden ein paar Clips zu sehen sein. Und wir starten diesen Podcast auf der anderen Seite der Erde, in Australien, wo gerade viele Promis eingesperrt sind, ihren Lebensraum, wenn überhaupt, nur kurz verlassen dürfen. Es klingt so sehr nach Dschungelcamp. Es geht aber um Tennis.
Und zwar um die Australian Open. Die sind verschoben worden und beginnen am 8. Februar in Melbourne. Australien ist inzwischen fast Corona-frei, hat aber, damit das so bleibt, sehr, sehr strenge Einreiseregeln. Wer ins Land kommt, muss erst einmal für 2 Wochen in Quarantäne. Die Tennisprofis sind 14 Tage lang nur in ihrem Hotelzimmer. Manche dürfen für 5 Stunden am Tag raus, zum Beispiel zum Training.
Es gab aber ein paar Flüge nach Australien, in denen Passagiere saßen, die positiv auf Corona getestet worden sind. Und alle anderen, die auch in der Maschine saßen, werden jetzt auch isoliert. Also die hocken wirklich alleine im Hotelzimmer 2 Wochen lang, dürfen gar nicht raus. Unter anderem Angelique Kerber.
Ich habe mich wirklich so gut es geht vorbereitet. Ich hatte eine der besten Vorbereitungen in meiner Karriere. Ich habe über 2 Monate lang mich vorbereitet, habe wirklich, bin an meine Grenzen gegangen, viele Tränen, viele Schweiß, viel Schweiß gelassen und wollte unbedingt, so gut es geht, für Australian Open fit sein. Und natürlich ist es jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Trotzdem, ja, versuche ich mein Bestes. Und ich meine, es gibt so viele Millionen von Menschen, die jetzt täglich mit den Folgen der Pandemie kämpfen, dass und auch viele Schicksalsschläge. Deshalb ist es für mich auch wichtig, jetzt auch das zu akzeptieren, so wie es ist. Und deshalb kommt der Sport tatsächlich jetzt auch mal an zweiter Stelle. Natürlich ist für mich die Vorbereitung der Australian Open damit hin, muss man ehrlich sagen. Aber ich bin realistisch auch geworden in den letzten paar Tagen und muss auch akzeptieren, dass ich jetzt bei den Australian Open nichts erwarten kann, aber trotzdem das Beste aus der Situation machen werde.
Das sagte Kerber dem Sportinformationsdienst. Und wir sprechen jetzt mit 2 Jungs, die das Glück haben, jeden Tag raus zu dürfen auf den Trainingsplatz. Und ihr merkt schon, es klingt jetzt ein bisschen anders als eben. Unsere Fragen werden jetzt von diesem kleinen Mikro über den Bildschirm da aufgenommen.
Andreas Mies und Kevin Krawitz sind eines der wirklich besten Doppel der Welt. Sie haben 2-mal in Folge zusammen die French Open gewonnen und wollen natürlich auch jetzt in Melbourne erfolgreich sein. Auch sie sind im Hotel, 9. Etage, in getrennten Zimmern. Nicht mal für dieses Gespräch dürfen sie sich gegenseitig besuchen. Wir sagen guten Morgen Deutschland und guten Abend Australien.
Hallo zusammen. Ja, schönen Abend aus Melbourne.
Kevin, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du hattest Geburtstag am Wochenende, bist 29 geworden.
nächstes Jahr, also 30 Love. Alles Gute.
Dankeschön, vielen Dank.
Ich habe bei Insta gesehen, du hast dich schick gemacht. Es gab Erdbeeren, es gab eine Schokotorte. War die von Andi oder von wo kam die?
Nee, das war ein Geschenk, der, ich glaube, aus Shane Open. Also die stand, ich habe schon beim Kollegen, der hatte 2 Tage früher, glaube ich, Geburtstag, der hat es auch gepostet, Philipp Oswald, ein Österreicher. Und da habe ich schon sowas gesehen und auch bei anderen Spielern. Und ja, dann kamen wir vom Training und dann stand die bei mir auch vor der Tür mit dem Ballons dran. Also ich glaube, das war von Tennis Australia. Ja, sehr, sehr nette Überraschung.
Und hat sie geschmeckt?
Ja, hat sehr, sehr gut geschmeckt. Aber das Problem ist nur, dass man die halt nicht teilen kann. Also die steht jetzt noch in der Minibar. Also ich habe ein Stück gestern gegessen, aber der Rest weiß ich jetzt auch noch nicht, was ich da genau damit machen muss oder soll.
Ja, gut, ich glaube, ein paar Tage hält die auch, ne? Und ich habe ein Bild von dir gesehen, bei Instagram gepostet von Alexander Zverev, mit den Worten Happy Birthday, Ludogende. Und du liegst da am Pool mit einer weißen Badehose bekleidet, guckst ein bisschen komisch und hast ein Bierchen in der Hand und hast selber auch kommentiert mit, das Bild ist aber nicht dein Ernst. Wo kommt das her?
Ja, ist natürlich, also da gab es ein oder andere Bild, wo vielleicht besser prädestiniert war, wo er posten hätte können, aber in dem Moment, am Anfang fand ich es lustig und dann habe ich kurz drüber nachgedacht, ja, ob das so gut jetzt ankommt, weiß ich jetzt auch nicht und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt ist es auch schon zu spät. Ja, das war, es war im Urlaub, ist im Urlaub entstanden. Ne?
Ihr wart zusammen auf den Malediven, ne?
Ja, genau, das hat sich spontan auch ergeben, also das war, genau, dann haben wir also einen oder anderen Abend ganz lustig verbracht.
Ja, wenn man euch so sieht, es ist ja wirklich ein bisschen skurril. Ihr reist als ein sehr erfolgreiches, als eines der erfolgreichsten Tennis-Doppel um die ganze Welt und trotzdem seid ihr auch getrennt voneinander. Also nicht nur Kevin ist allein zu Hause, sondern auch Andi. Wie geht's denn euch so jetzt gerade in Quarantäne?
Ja, ganz gut soweit. Ich meine, wir können uns nicht beschweren. Wir dürfen ja 5 Stunden am Tag raus, was echt gut ist. Und ich meine, da hat es andere Spieler natürlich viel härter getroffen, die 2 Wochen im harten Lockdown sind und gar nicht raus dürfen. Deswegen, das wäre der absolute Horror natürlich. Und da fühlen wir auch mit den anderen Jungs. Es tut uns auch echt leid. Und es ist natürlich keine optimale Vorbereitung jetzt für den Australian Summer hier. Und ja, und uns geht es eigentlich soweit gut. Wir haben viel Zeit, natürlich teilweise ein bisschen langweilig, so viel im Zimmer zu hängen, aber wir kommen zwischendurch raus, trainieren und ja, das ist schon in Ordnung. Und es ist ja jetzt auch bald geschafft am Freitag.
Du hast es jetzt gerade eben schon so ein bisschen angerissen, man kommt mal raus zum Trainieren. Kannst du uns noch mal ein bisschen detaillierter in so einen Tagesablauf mitnehmen? Also wie läuft so ein Tag bei euch momentan ab?
Also wir bekommen immer jeden Abend die Trainingszeit geschrieben für den nächsten Tag. Das kann zwischen 7 Uhr und 16 Uhr sein. Und also es kann dann wirklich morgens um 7 Uhr klopfen und wir gehen zum Training, fangen um 7:15 an. Das hatten wir 2-mal. Das war absoluter Rekord. So früh haben wir noch nie gespielt. Und es ist immer unterschiedlich, aber es rotiert dann mit den ganzen Spielern. Ja, und dann normalerweise frühstücken wir morgens, wir kriegen 3-mal am Tag Essen, dann wird immer an der Tür geklopft, dann steht das Essen vor der Tür und dann ja, Frühstück, Training, 2 Stunden Tennis auf dem Platz und dann 1,5 Stunden Gym. Da sind so kleine provisorische Gyms aufgebaut hinter dem Platz in so einem kleinen Pavillon und jeder hat da so sein eigenes und auch seine eigene Toilette, wo du ja, alles sehr strikt geregelt natürlich und danach geht man dann, wenn man fertig ist mit dem Training, geht man dann zu so einem Nutrition Point, wo man sein Essen bekommt und sich da nochmal 1,5 Stunden zusammen hinsetzt fürs Mittagessen oder Abendessen. Ja, und danach geht es wieder, nach den 5 Stunden wird genau auf die Uhr geschaut und dann geht es wieder zurück ins Zimmer und da gibt es auch keine Minute länger draußen irgendwie.
Ja, wir müssen einmal kurz erklären, also es ist jetzt nicht so, dass ihr vorher gesagt habt, wir fahren jetzt nach Melbourne und suchen uns mal ein schönes Hotelchen aus, so wie wir das machen im Internet. Guck mal, das sieht ja nett aus. Sondern ihr habt das zugewiesen bekommen, es ist alles organisiert worden. Wer steckt dahinter und wer bezahlt das?
Ja, ich glaube, Greg Tiley, der Turnierdirektor mit Tennis Australia. Ich glaube, die haben das in die Hand genommen. Die wollten das Turnier unbedingt stattfinden lassen. Das Government, glaube ich, in Australien davon überzeugen mussten, was wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist. Also wie man auch jetzt sieht, dass mit der 14-tägigen Quarantäne, Halbquarantäne und sehr, sehr viele Maßnahmen, aber ja, die haben wenig bis zu gar keinen Fall hier in Australien. Von dem her machen sie das eine oder andere auch richtig. Und deswegen ist die Regierung hier in Australien auch unglaublich streng.
Jetzt mal ganz praktisch, wie bekommt ihr Essen? Also wer sagt, wann, wo Essen ist, was es zu essen gibt, wie wird euer Zimmer gemacht, die Wäsche gemacht, wie macht ihr das so?
Ja, also es ist so, dass wir dreimal am Tag Essen vor die Tür geliefert bekommen. Das wird dann einfach vor der Tür abgestellt, dann wird einmal kurz geklopft. Manchmal auch leider dann ziemlich früh. Ich finde das Klopfen um 6.30 Uhr morgens, das muss nicht unbedingt sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Frühstück auch vor der Tür steht. Anscheinend geht es nicht anders ohne Klopfen. Und dann immer unterschiedlich. Dann mittags steht das dann auch zwischen, weiß nicht, 13 und 15 Uhr dann vor der Tür und dann abends dann auch nochmal. Und wir mussten am ersten Tag, wo wir angekommen sind, mussten wir angeben, was wir für die 2 Wochen essen möchten. Wir hatten immer 2 Optionen für jede Mahlzeit und konnten wählen und haben dann angeklickt. Es war so eine Online-Form. Und ja, das wird dann halt geliefert und das kriegen wir hier vom Hotel unten dann, genau, vom Room Service kriegen wir immer hochgebracht. Und wir haben dann zusätzlich, also das ist kostenlos vom Turnier, und wir haben zusätzlich noch 100 Dollar frei, um irgendwie bei Uber Eats Essen zu bestellen, was dann auch das ein oder andere Mal vorgekommen ist. Ja.
Also so ein Lieferservice könnt ihr, weiß nicht, McDonald's, italienisch oder was auch immer ihr euch da aussucht, bestellen.
Ja, was du willst. Also klar, bei Uber Eats, egal. Also da wird ja alles Mögliche angeboten. Ich habe mir jetzt mal, weiß ich nicht, thailändisch Sushi bestellt, einen Burger habe ich mir bestellt, alles Mögliche, ja.
Ja, das klingt ja ganz gut. Und habt ihr Netflix schon durch, Kevin?
wäre cool, noch weitere Ideen zu bekommen, weil ich suche gerade nach Serien, aber ja, ich habe dann, das heißt durch, Netflix hat man ja nie durch, aber muss dann auch mal auf den Geschmack kommen, aber ja, die Zeit lässt sich so irgendwie überbrücken.
Lupin kann ich dir empfehlen. Lupin ist gut.
Lupin ist ganz gut,
habe ich auch gesehen. Habe ich schon durch.
Ist gut, ne?
Ja, sehr gut. Haben wir gestern drüber geredet, habe ich direkt weiterempfohlen an unseren Coach, an Julian und an Andy. Ich weiß nicht, ob die
zwei. Ja, ich wollte damit jetzt auch anfangen.
Ja, ist wirklich nett. Und Kalifat habe ich jetzt gehört. Ist mir empfohlen worden, mehrfach schon. Soll auch ganz gut sein. Okay. Seid ihr eigentlich im Clubhouse-Fieber? Bekommt ihr das mit, dass in Deutschland gerade eine neue Plattform sehr gehypt wird? Dieses Clubhouse oder Clubhouse?
Ja, ich habe das mitbekommen. Ich habe das aber jetzt bisher noch nicht, war da noch nicht Teil des Ganzen, aber ich glaube, Kevin, du hast es schon gemacht, oder?
Ja, ich wurde da irgendwie, spontan war das auch, ich habe das auch irgendwie über, ich weiß gar nicht, über wen ich das erfahren habe, und da habe mir die App runtergeladen und dann war ich mal drinnen und dann hat mich Christopher Kahrs, Sascha Bandermann und so, die haben mich dann irgendwie dazu genommen, mal eine halbe Stunde, aber ist ganz witziges Format, glaube ich, also interaktiv, dass dann auch dass man jeden mit reinnehmen kann, das ist, glaube ich, ganz cool gemacht.
Wieder eine andere Geschichte. Wir haben ja hier im Sportschau-Olympia-Podcast auch Angelique Kerber schon thematisiert. Die kann bei den Australian Open noch gar nicht raus, die kann gar nicht vor die Tür. Die hat gesagt, sie möchte eigentlich aus der Situation das Beste machen. Die kann gar nichts Großartiges erwarten. Jetzt Boris Becker sorgt sich um die Chancengleichheit. Was glaubst du, Andi, welche Auswirkungen werden diese 2 Wochen Quarantäne auf das Turnier haben?
Ja, ist schon ein erheblicher Nachteil, muss man ganz klar sagen. Alle Spieler, die in einer 14-tägigen Quarantäne sind, werden natürlich ziemlich aus dem Rhythmus gebracht sein. Und da kannst du dich nicht mit Fitnessübungen und einem Fahrrad auf dem Zimmer, kannst du dich vielleicht einigermaßen irgendwie fit halten, aber die schlagen nicht einen einzigen Ball und können sich nicht richtig bewegen. Das ist schon ein Riesennachteil für die Spieler. Und deswegen wurden ja auch zu Recht irgendwie Alternativen besprochen, ob man irgendwie in den ersten Runden dann Best of 3 nur spielt statt Best of 5 irgendwie bis zur dritten Runde oder ich meine auch, dass die Damen sogar ein extra Turnier veranstalten, nur für die Damen, die in der 14-tägigen Quarantäne sitzen, dass die ein extra Turnier spielen, um es irgendwie fairer zu machen, sorry. Und ich weiß nicht, es wurde jetzt irgendwie bei den Herren auch diskutiert, aber ich glaube nicht, dass das zustande kommt. Aber ja, also es ist absolut brutal. Also das kann sich jeder vorstellen. Ich meine, jeder Tag Training ist irgendwie Gold wert jetzt gerade. Und vor allem, man muss nicht nur, dass man irgendwie außer Form ist, man ist ja auch völlig, vor allem mental ist es echt extrem schwer, wenn du 14 Tage im Zimmer sitzt und dann rauskommst und hier bei 38 Grad irgendwie 5 Sätze spielen sollst. Körperlich natürlich auch, beides. Und da wird bestimmt der ein oder andere ziemlich down irgendwie rauskommen. Und ich bin gespannt, wie das läuft. Aber wir saßen auch am ersten Tag auf dem Platz und haben auch über die Situation geredet. Und wir waren einfach so glücklich, überhaupt draußen zu sein, die frische Luft einzuatmen und irgendwie in der Sonne Tennis zu spielen. Und dann kommen wir immer zurück zum Hotel und sehen einige andere Spieler an der Fensterscheibe hängen und dürfen gar nicht raus. Das ist, ja, fühlt man schon mit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Spieler, der das durchzieht, dann wirklich weit kommt im Turnier. Es wäre schon echt krass, ja, wenn das klappt.
Mich würde ja nochmal interessieren, entwickelt ihr da zusätzlichen Ehrgeiz? Also seid ihr denn vielleicht auch verbissener und sagt so, ey komm, wir wollen das jetzt hier trotzdem rocken, das ist nur eine zusätzliche Hürde, zusätzliches Hindernis? Oder denkt ihr eher, ach wisst ihr was, das ist momentan so absurd, so skurril, lass uns einfach mal die Erwartungen runterfahren?
Ja, ich glaube, das ist eine Kombination aus beiden. Also dass wir jetzt die Erwartungen, die sind vielleicht, müssen wir ein bisschen zurückschrauben, weil das einfach eine besondere Situation ist. Aber ich meine, bei uns ist es ja relativ normal, in Anführungszeichen. Also wir können ja zumindest jeden Tag 2 Stunden Tennis spielen, 1,5 Stunden Fitness machen. Also wir sind ja an die Bedingungen uns gewöhnen und so weiter. Aber klar, es ist ein anderer Rhythmus. Wir sind lange im Hotelzimmer und es ist schon nicht so einfach. Aber natürlich sind wir da ja 100% dabei. Wir werden alles geben. Also wir werden dafür die Situationen, wenn man es mental ist es, glaube ich, auch unheimlich schwierig, dann da rauszugehen. Aber wir werden rausgehen, werden ready sein und werden 100% geben und es wie ein ganz normales Turnier nehmen, auch wenn die Vorbereitung jetzt ein bisschen anders ist wie sonst.
Ist es ein Vorteil für euch gegenüber anderen? Vorteil Kravitz-Mies?
Ja, also es ist ein ganz klarer Vorteil denen gegenüber, die natürlich nicht aus dem Zimmer können. Ne? Also es ist, glaube ich, kein Nachteil, dann gegen ein Team zu spielen, was im Zimmer gehockt hat so lange. Aber ich meine, klar, das wünschst du natürlich keinem und du willst natürlich irgendwie unter normalen Bedingungen einfach das Turnier spielen. Und damit haben, glaube ich, auch viele nicht gerechnet, dass es dann wirklich dazu kommen kann. Weil wir wussten, dass wir nicht 14 Tage in die Quarantäne müssen, aber dass es war nicht so hundertprozentig klar irgendwie vielen Spielern vorher, dass wenn einer auf dem Flieger positiv ist, dass dann der ganze Flieger in den Lockdown muss irgendwie und ins Zimmer muss. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall kein Vorteil für die Jungs, ne?
Bei den Australian Open wart ihr ja bisher noch nicht so erfolgreich. Euer Stern ist vor 2 Jahren aufgegangen bei den French Open in Paris. Hört mal.
Und das ist der Matchball, das ist der Sieg. First of the match. Die beiden liegen auf dem Boden.
Heute ist ein ganz besonderer Tag. Unser Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich freue mich so.
Et vainqueur du double messieurs Roland Garros 2019. Les Allemands Kevin Kravitz, Andreas Mies.
Leute, ihr seid absoluter Wahnsinn. Ich bin völlig, ich kann gar nichts mehr sagen. Ihr seid unglaublich. Ich bin so froh, dass ihr alle gekommen seid. Es bedeutet uns so viel. Wir hatten Tränen in den Augen und ich freue mich heute so, mit euch in Paris feiern zu gehen heute Abend. Ich liebe euch.
Und weil es so schön war, habt ihr das vergangenes Jahr einfach nochmal gemacht. Wie hat sich euer Leben verändert als Doppel-French Open-Sieger, Kevin?
Ja, das hat sich natürlich schon drastisch verändert, will ich jetzt nicht sagen, weil wir machen unsere Dinge ganz normal weiter, aber es hat sich schon ein Stück weit verändert. Man kennt uns auf den Tennisanlagen in Deutschland und man wird auf einmal erkannt. Ich weiß noch ganz genau, wo wir dann nach Halle gekommen sind zu dem Turnier. Dann haben wir vom Hotel zum Platz, wo es eigentlich ein Weg von 5 Minuten war, haben wir halt eine halbe Stunde gebraucht und haben Autogramme geschrieben, Fotos gemacht und so. Und das kam so quasi von 0 auf 100. Und das war ja unglaubliches Gefühl. Also es ist immer noch sehr, sehr cooles Gefühl. Also klar, wenn mal Zuschauer da sind, jetzt natürlich schwierige Zeit, aber für das spielt man auch ein Stück weit vor vollen Rängen und so. Aber klar, von dem her hat sich schon verändert, aber absolut nur positiv, weil wie schön ist es, wenn Kids zu uns herkommen und sagen, hey, können wir ein Foto machen? Und da freuen wir uns unglaublich drüber, klar.
Und sogar Roger Federer ist zu euch gekommen, habe ich gehört.
Ja, genau. Ja. Haben wir dann in Halle auch getroffen, waren beim Frühstück und er hat uns dann auch beiden gratuliert und gesagt, ja, sehr gut. Und es ist natürlich auch dann so ein Moment, den man jetzt nicht so schnell vergisst, weil es ist einfach so ein Idol und man kennt ihn von klein auf und man hat schon 1000 Matches von dem gesehen und auf einmal ja, grüßt er einen und wechselt ein paar Worte mit einem. Also es ist schon sehr, sehr, sehr besonders. Auch die ganzen anderen Spieler dann, die nehmen uns ja dann auch ganz anders wahr in der Umkleide und so. Und es ist dann cool, mit denen ins Gespräch zu kommen.
Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich mittlerweile auch im Supermarkt erkannt. Du hast es ja auch beschrieben, du ahnst, welche Geschichte jetzt kommt. Kevin, du hast die Geschichte auch schon sehr häufig erzählt, deswegen will ich jetzt mal, also während des ersten Lockdowns hast du im Supermarkt Regale aufgefüllt und kennst dich wahrscheinlich jetzt auch mit Wurst und Käse richtig gut aus. Welche Erfahrung bzw. welche Erkenntnis hast du aus dieser Erfahrung mitgenommen? Also was hat dir das gebracht? Was hat dir das gegeben?
Das mal, glaube ich, ja, dass man im Leben jetzt, also erstmal Respekt an die Leute, die das machen, weil ich glaube, in der Ausnahmesituation gibt es halt nur wenige Jobs, die halt übrig bleiben dann. Und ja, dann hat man halt Zeit, um drüber nachzudenken, so über was Kleinigkeiten man sich schon beschwert, so jetzt auch in meinem oder in unserem Beruf halt, ob es jetzt windig draußen ist, ob die Sonne scheint, ob die Bälle irgendwie nicht gut im Schläger sind oder wie auch immer, also es gibt immer irgendwelche Sachen, wo man sich ganz gern häufig beschwert und ich glaube, ja, bei solchen Sachen, wo man dann quasi ja einfach in eine andere, wie soll ich sagen, Welt eintaucht, ohne das irgendwie abwerten zu wollen, aber einfach anderen Lebensbereich und ja, dann stand ich irgendwie 5 Stunden Security draußen, da hast natürlich ein paar Stunden Zeit, um drüber nachzudenken, was ich eigentlich für ein Glück hatte, einfach mein Hobby zum Beruf machen zu dürfen. Und ich glaube, das habe ich dann ja mitgenommen, einfach auf die Tour wieder.
Obwohl, Stichwort Security, ihr ja auch Schlägertypen seid, muss man ja dazu auch sagen. Ne?
Also, ja, eben. Ja.
Aber was mich nochmal interessiert, war das auch schon im Vorfeld der Grund, weshalb du das gemacht hast, also dass du dich mal wieder erden wolltest, oder warum hast du das damals versucht?
Ja, das war eine spontane Sache eigentlich, also weil eine gute Freundin, die managt ein paar Filialen im Raum München und mit der kam dann ins Gespräch, ja, sie sucht Mitarbeiter und so und sie hat Personalmangel und dann hat ein Kumpel und ich halt mal gesagt, dann, ja komm, wir können außer 2 Stunden Sport am Tag jetzt nicht so viel machen, wir können das auch mal machen. Und dann hat sie gesagt, ja, ernsthaft? Wollt ihr das ernsthaft machen? Und dann haben wir gesagt, klar, mach mal, komm, warum auch nicht? Also es war überhaupt keine PR-Sache oder so. Das war dann auch, ich glaube, mal von meiner vorletzten Schicht oder so ist es dann erst rausgekommen, weil das war auch gar nicht das Interesse von mir. Und ja, ich muss sagen, der Rummel war natürlich groß danach, aber trotzdem, ich fand es eine coole Zeit. Ich meine, es ist natürlich auch tough, in der Früh um 5 aufzustehen und so. Und dann, aber da erdet man auf jeden Fall wieder.
Und Kevin, du bist Fußballfan, Fan des FC Bayern. Andi ist Dortmund-Fan. Hat er dir eigentlich schon zur Meisterschaft gratuliert?
Zum Meisterschaft.
Ach, jetzt lacht er.
Ihr seid wahrscheinlich auch keine Bayern-Fans, tippe ich jetzt mal.
Das ist richtig.
Lässt sich so raushören, leichter.
Aber, wir müssen einmal für diejenigen, die dich jetzt nicht sehen, die meisten hören uns ja jetzt gerade, du lachst sehr und genießt wahrscheinlich auch, dass die Bayern es am Wochenende wieder ganz gut gemacht haben.
Ja, natürlich, absolut. Ich meine, die hatten jetzt auch ein paar Spiele zu kämpfen, aber ja, dann haben sie die knappen Siege auch irgendwie nach Hause geschaukelt teilweise und freut mich natürlich, klar, und verfolge jedes Match und Ich meine, hier kann ich leider nicht so viel gucken, aber die Zusammenfassung dann.
Andi, es kommen wieder andere Zeiten, auch für den BVB. Ihr beide seid zusammen erfolgreich seit 2017. Wie habt ihr eigentlich zusammengefunden damals?
Ja, es war 2017 haben wir beide unterschiedliche Partner gehabt im Sommer. Ich hatte lange Zeit mit meinem Kumpel Oskar Otte aus Köln gespielt und er wollte sich dann aufs Einzel fokussieren, weil er da auch gut unterwegs war und das war dann zu viel. Dann habe ich ein paar Partner gewechselt und Kevin hatte auch unterschiedliche Partner und haben wir auch ein paar Mal natürlich auch gegeneinander gespielt und uns öfters auf Turnieren gesehen und dann haben wir gesagt, warum spielen wir nicht eigentlich auch mal zusammen und probieren das mal aus. Und dann haben wir Meerbusch 2017 im August dann das erste Mal gespielt, direkt gewonnen und da hat es direkt super funktioniert und dann hatten wir beide für die nächsten Wochen schon was ausgemacht mit anderen Partnern und dann haben wir dann ab Anfang 2018 dann fest zusammengespielt.
Und ihr versteht euch auch gut außerhalb des Platzes. Wie wichtig ist das, um ein erfolgreiches Doppel zu sein? Ich denke jetzt zum Beispiel an Becker und Stich, die sind 92 zusammen Olympiasieger geworden und von denen weiß man, richtig gute Freunde sind sie nicht, werden sie wahrscheinlich auch nicht mehr, aber sie waren zusammen erfolgreich. Aber wie wichtig ist es auch, dass es harmonisch ist?
Ja, ich glaube schon sehr, sehr wichtig, klar. Also für uns speziell, weil ich glaube, mit Becker und Stich ist es schwer zu vergleichen, weil es waren so zwei Alpha-Tiere und die waren die Karriere auf voll auf Einzel gewesen. Klar, Olympia haben sie sich dann wahrscheinlich zusammengerissen und dann wussten sie, dass sie dann um Gold mitspielen können, wenn sie sich zusammenreißen. Und ich glaube, für eine Woche oder so geht es mal. Aber ich glaube, über das ganze Jahr hingesehen, muss man dann schon halbwegs harmonisch auch außerhalb vom Platz dann miteinander zurechtkommen.
Ja, und wir bleiben auch bei Olympia. Wir alle wissen nicht jetzt, ob die Spiele in diesem Jahr stattfinden können oder auch nicht. Das IOC sagt, die Spiele finden statt. Immer wieder war auch im Gespräch, dass die Sportlerinnen und Sportler ganz genau wie ihr jetzt in Australien bei den Australian Open für 2 Wochen in Quarantäne gehen. Hieltet ihr das, hieltest du das, Andi, für praktikabel?
Ich glaube, da müssen wir uns früher oder später jetzt dran gewöhnen, dass das dieses Jahr öfters vorkommt, so wie hier jetzt. Ne? Ich meine, ich glaube, das ist noch extremer als letztes Jahr jetzt mit der Quarantäne, weil man es jetzt natürlich umso härter irgendwie bekämpft und die nehmen sich natürlich auch irgendwo ein Beispiel an Australien, wo man sieht, dass sie das sehr gut im Griff haben und ich glaube, das ist jetzt eigentlich gang und gäbe ist bei jedem Turnier, dass man immer mindestens, ich habe auch gelesen, irgendwie jetzt auch in Europa dann irgendwie 5 Tage vorher in dem jeweiligen Land Quarantäne machen muss. Und von daher führt da, glaube ich, kein Weg dran vorbei, wenn man weiterhin viele Turniere spielen möchte. Und ich glaube, auch da gewöhnt man sich mit der Zeit dran, ist natürlich aber trotzdem nicht so lustig, ne?
Die Olympischen Spiele gehören zu den größten Sportevents der Welt. Ist das auch für euch ein großes Ding?
Absolut, klar. Es ist ein Kindheitstraum, glaube ich, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Absolut. Also es ist was ganz, ganz Besonderes. Wenn wir da dabei sein dürfen, wenn wir uns qualifizieren, dann wird schon ein Traum in Erfüllung gehen. Absolut. Für Deutschland zu spielen war beim Davis Cup schon immer was Besonderes, speziell in Düsseldorf vor heimischem Publikum und dann mit der Flagge einzulaufen. Und ich glaube, Olympia ist das absolute Highlight, klar.
Du sagst gerade, wenn ihr euch dafür qualifiziert, wie ist der Weg, der mögliche Weg nach Tokio für euch?
Also es geht halt strikt nach Rangliste, ne? Und wir waren letztes Jahr eigentlich so gut wie qualifiziert, standen gut da von den Punkten, aber dann ging das ja wieder von null los, ne? Weil das jetzt am ein Jahr verschoben wurde. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die Punkte von den French Open reinzählen. Kev, weißt du das eigentlich?
Nee, die fallen raus noch. Die Deadline ist nach French Open, ja.
Das ist natürlich bitter. Seit genau nach den French Open bis dahin, ja. Also müssen wir noch ein paar Punkte sammeln, aber ich denke, wenn wir einigermaßen vernünftig spielen, dass es dann auch reichen wird für uns.
Ja, ich höre schon raus, also ihr hättet Bock auf Tokio, ist das noch? Also wir wissen ja, wenn sie stattfinden, werden die Spiele auch nicht so wie vorherige Olympische Spiele. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Ist das noch dieselbe Vorfreude wie vor einem Jahr?
Ja, ich glaube, das ist immer eine große Vorfreude, klar. Also wir erhoffen uns natürlich, dass wenn sie stattfinden, dass sie so normal wie möglich stattfinden. Also auch mit Zuschauern und
Olympisches Dorf und so. Und das wäre halt schon cool. Also wenn jetzt vor leerem Stadion Olympische Spiele, wäre wahrscheinlich nicht das Gleiche. Also klar, man hat halt keinen Vergleich. Wir waren noch nie bei den Olympischen Spielen und von dem her hoffen wir mal, dass sie stattfinden und hoffen wir, dass sie normal stattfinden werden.
Und dann wäre eine Medaille auch möglich oder zumindest das Ziel für euch?
Das Ziel ist immer für uns, weit zu kommen in jedem Turnier, ne? Und auch natürlich bei den Olympischen Spielen, was für uns eines der größten Highlights wäre der Karriere, ne? Ich meine, es sind nur alle 4 Jahre und wir waren noch nie dabei und wir haben von Kind an haben wir immer wieder die Olympischen Spiele auch verfolgt und auch andere Sportarten natürlich dann immer wieder mitgefiebert für Deutschland und uns bei jeder Medaille irgendwie gefreut. Und wenn wir da irgendwie mit einer Medaille beisteuern könnten, das wäre natürlich ein Traum und natürlich absolut die Goldmedaille wäre natürlich wäre unglaublich. Aber ja, bis dahin ist noch ein weiter Weg, ne? Erstmal qualifizieren und dann mal schauen. Aber natürlich wäre es eine absolute Ehre für Deutschland, eine Medaille zu holen.
Erstmal qualifizieren, genau, und Blick ins Navigationssystem. Erstmal die Australian Open, vorher noch der ATP Cup. Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff werden mit euch für Deutschland am Start sein. Aber dann gibt es eben den ersten Grand Slam des Jahres. Und es sollen tatsächlich auch Zuschauer zugelassen sein. Und ist das mal wieder was, worauf ihr euch freut, oder ist das komisch?
Oder beides?
Nee, natürlich freut man sich immer, dass Zuschauer kommen, klar. Also ich weiß jetzt nicht, wie es beim ATP Cup werden wird. Ich glaube, da 25%. Bei Australian Open war mal die Rede von 50%. Da bin ich mir aber jetzt nicht so sicher, ob das noch so steht. Aber wir hoffen natürlich, dass so viele Zuschauer wie möglich reingelassen werden und dass die das alles weiterhin trotzdem im Griff haben mit den negativen Fällen, dass es keine irgendwie, ja, es ist nicht ausartet jetzt speziell bei dem Turnier, weil dann sich Menschenmassen wieder versammeln werden, aber ich glaube, die machen das sehr, sehr gut, die Regierung, und die sind sehr, sehr strikt, wie man weiß, und deswegen freuen wir uns natürlich um jeden Zuschauer, der ins Stadion kommen darf.
Ja, hinten raus noch, die Australian Open werden ja auch Happy Slam genannt. Wie viel von der Happiness bekommt ihr mit? Wie happy sind die Australier dieses Mal?
Ja, das stimmt. Klar, es ist immer das Happy Slam, weil hier Sommer ist, Hochsommer, es sind irgendwie 35 Grad. Die Australier ist immer echt ein extrem schönes Grand Slam, wenn nicht sogar das beste Grand Slam im Jahr irgendwie. Aber klar, sind alle 4 was Besonderes. Aber ja, die Australier sind ja sonst immer sehr, sehr locker und sehr, sehr freundlich und extrem entspannt. Aber ja, dieses Jahr sind sie natürlich nicht ganz so glücklich darüber, glaube ich, dass viele halt ihre Familien nicht wiedersehen können, dass viele noch irgendwie in Europa oder in der Welt feststecken und nicht nach Hause können und wir, klar, wenn man das damit vergleicht, dann sind natürlich nicht happy, dass wir Tennisspieler dann einfach hier reinkommen können, um dann unseren Job zu machen. Aber klar, also ich glaube, dass sie, glaube ich, geteilter Meinung sind. Ich glaube, einige sind natürlich schon froh, dass das trotzdem Tennis gespielt wird und die freuen sich trotzdem auf die Matches und alles und es wird vielleicht auch halbwegs normal sein, aber es gibt natürlich auch einige, die dagegen sind irgendwie, weil es nicht so einfach ist für die, ne, im Moment.
Ja, ist ein schwieriges Thema, für uns alle ja. Also ist ja immer eine Abwägung irgendwie. Am 8. Februar geht's los, vorher noch ATP Cup und vorher noch dürft ihr raus, ist die Quarantäne beendet. Worauf freut ihr am meisten, wenn es vorbei ist?
Wir werden schön ins Restaurant und schön gemütlich essen gehen, glaube ich, auf irgendeiner Terrasse. Das ist so ein bisschen, was mir jetzt persönlich fehlt, mal rauszugehen, auch mal an dem Fluss entlang zu laufen, was ja auch immer ganz schön ist hier in Melbourne. Und einfach mal unter Leuten sein wieder.
Und das muss man ja mal sagen, in Australien ist das Leben relativ normal, ne? Also jetzt mal abgesehen für euch, ihr seid noch eingesperrt in Anführungsstrichen, aber draußen, also die Restaurants und so, sind normal besucht, ne?
Ja, genau. Es ist eigentlich ein ganz normales Leben. Ich meine, wir sehen es hier auch aus dem Fenster. Hier ist ganz normaler Alltag irgendwie gefühlt. Und wir wissen auch, dass wenn wir rauskommen, dass wir keine Maske tragen müssen, dass wir ganz normal
ins Restaurant essen gehen können, in den Supermarkt und eigentlich dann nichts von Corona merken werden. Deswegen freuen wir uns da extrem drauf. Ist ja schon eine Weile her, dass wir sowas mal erlebt haben, weil es schon fast, ist ja schon fast ein Jahr her. Aber ja, wir sind froh, wenn wir in ein paar Tagen dann am normalen Leben wieder teilnehmen können. Aber das ist ja dann auch nur für ein paar Wochen, weil wir dann wieder nach Hause kommen und dann schlägt es uns wahrscheinlich wieder.
Dann geht's wieder los.
Angelique Kerber ist ja mal nach einem großen Erfolg in Australien ins Wasser gesprungen. Würdet ihr das auch tun beim Sieg?
Klar, wenn wir dafür einen Grand Slam-Sieg holen, springen wir auch ins Wasser.
Okay, das ist jetzt hier abgemacht im Sportschau Olympia Podcast, ja? Ich
ziehe jetzt einfach mal so raus.
Okay.
Ja, ich ziehe mir vielleicht eine andere Hose an.
Als auf dem Foto, ne?
Aber ja.
Ja, wir machen gemeinsam Seemannskörper in den Yarra River. Ja.
Okay.
Sehr schön. Dann viel Spaß dabei und viel Spaß beim Tennisspielen. Danke für eure Zeit. Ihr habt ja auch genug Zeit gerade, aber schön, dass ihr mit uns gesprochen habt.
Ja, danke euch auch.
Danke euch.
Alles Gute nach Hause.
Ciao. Ciao.
Ciao.
Ja, und wir können jetzt mal kurz den Platz wechseln. So.
Ja.
So. Da sind wir wieder. Hallo, hallo, hallo. Und jetzt klingen wir auch wieder ganz anders. Und wir haben auch keine Masken mehr auf, weil Fabian und ich jetzt ganz weit auseinandersitzen in einem sehr gut durchlüfteten Raum, sodass wir ohne Maske weitersprechen können. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer.
Hallo.
Ja, hallo.
Klingt so viel freier, ne? Vielleicht wird es irgendwann wieder the new normal.
Ja, ganz sicher sogar.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass ich in diesem Sportschau-Olympia-Podcast endlich mal mit Max und Moritz sprechen kann.
Ha,
mit Moritz und Max. Ich freue mich auf den Säbelfechter, auf den Weltranglisten, ja, zweiten, auf den vierfachen Europameister. Ich freue mich auf den zweimaligen Olympiateilnehmer und vor allen Dingen auch auf den Athletinnenaktivist, auf Max Hartung. Hallo.
Hallo, grüßt euch.
Ja, der Verein Athleten Deutschland, den du ja als Klassensprecher, sage ich jetzt mal salopp, vertrittst, umfasst rund 1000 Mitglieder und ihr habt ja insgesamt 41 Sportarten, 28 Verbände, rund 400 Athletinnen und Athleten sollen den DOSB, den Deutschen Olympischen Sportbund, bei Olympia vertreten. Also das ist wirklich so unfassbar viel, was da auf euch zukommt. Wie lassen sich da eigentlich alle Interessen bündeln? Wo gibt es da den Nenner?
Es gibt natürlich von Sportart zu Sportart total unterschiedliche Interessen und auch, ja, je nachdem, wie die Welt sozusagen in der jeweiligen Sportart organisiert ist. Wir haben da zwei Ebenen, über die wir kommunizieren. Das ist einmal mit den Mitgliedern direkt, zum Beispiel durch Umfragen oder Rundmails und dann den kürzeren Draht zu den AthletenvertreterInnen aus den verschiedenen Sportarten, die sich dann jeweils mit den Athletinnen und Athleten austauschen. Und so sind wir dann eigentlich auch trotz dieser großen Breite immer ganz gut informiert.
Ja, es gibt ja ein aktuelles Thema, einen aktuellen Anlass, weshalb wir natürlich auch mit dir sprechen wollen. Vergangenen Freitag hat die britische Ausgabe der Times veröffentlicht, dass die Olympia-Absage wieder ein richtig großes Thema ist und dass man jetzt daran arbeite, so geht aus diesem Artikel hervor, wie Japan aus dieser Olympiakiste noch irgendwie rauskommen kann und gleichzeitig vor allen Dingen auch noch das Gesicht wahren kann. Das IOC mit dem deutschen Präsidenten Thomas Bach hat das dementiert und ganz klar gesagt, dass die Spiele stattfinden sollen. Inwiefern löst diese Debatte um die Existenz von Olympia in Tokio 2020/2021 bei dir einen Phantomschmerz aus, so frei nach dem Motto, auch nicht schon wieder?
Ja, das erinnert natürlich alles schon ganz verdächtig an das letzte Frühjahr. Jetzt das Gerücht, und ich denke, so als solches kann man das bezeichnen, aus Japan löst jetzt eigentlich keine großen neuen Bauchschmerzen aus, weil ja jedem Sportler, der Nachrichten guckt und Zeitungen liest, klar ist, dass im Augenblick über die nächste Woche hinaus nicht sicher ist.
Ganz kurz noch dazu, kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern nochmal beschreiben? Aber damals war das schon für euch eine richtig harte Geschichte, ne? Ein harter Rückschlag. Also als die Olympia-Verschiebung dann klar und beschlossene Sache war, dass sich der Weg zu den Olympischen Spielen von noch dann 4 Monate auf 1 Jahr und 4 Monate erweitert hat.
Natürlich. Also ich glaube, wir mussten alle erstmal irgendwie damit zurechtkommen, dass diese Pandemie kein Hollywood-Film ist, sondern Auswirkungen auf sozusagen das reale Leben hat und nicht irgendwo nur in China der erste Blockbuster irgendwie gestartet hat, sondern dass das für alle Lebensbereiche eigentlich massive Einschränkungen bedeutet. Und so hat sich dann im letzten Frühjahr abgezeichnet, nach 4 Jahren Arbeit an der Qualifikation. Das ist ja immer die Länge einer Olympiade, nach hartem Training und jetzt in meinem Fall auch der erfolgreich geschafften Qualifikation für die Olympischen Spiele, dass es wohl nicht möglich sein würde, die abzuhalten. Und in dem Zeitpunkt, wo sich das schon angekündigt hatte, hat im vergangenen Frühjahr das IOC und auch die japanischen Ausrichter ganz lange gesagt, nee, wir machen das auf jeden Fall, das steht fest, das ist alles gar kein Problem. Ich hatte dann schon gesagt, also ich würde nicht fahren, weil ich finde es nicht verantwortlich, sozusagen in dieser ganzen Unwissenheit über das Virus jetzt weiter zu trainieren, Wettkämpfe zu machen und dann schlussendlich nach Japan zu fliegen. Und dann hat auch kurz danach das Internationale Olympische Komitee verkündet, dass die Spiele also um ein Jahr in den kommenden Sommer jetzt verschoben werden. Und das war natürlich nach diesen Scheuklappen, die man als Athlet auch hat, nach der ganzen Konzentration auf das unmittelbar vor einem liegende, immer auf das nächste Training, auf den nächsten Weltcup, da ist einem schon ganz schön der Boden weggezogen worden.
Wie siehst du es jetzt gerade? Ich meine, wir wissen natürlich sehr viel mehr über das Virus, aber die Lage ist ja weltweit gerade auch extrem schwierig.
Ja, also ich glaube, zum einen ist natürlich jetzt auch wieder noch etwas Zeit die Lage entwickelt sich sehr dynamisch. Ich hatte die große Hoffnung, dass man jetzt eben viel mehr wissenschaftliche Erkenntnisse hat. Das hat man auch, dass Impfungen helfen, das tun sie auch. Die ersten Menschen werden geimpft hier, bald auch in Japan. Aber mich besorgt natürlich auch, was viele andere besorgt, dass das Virus sich verändert, was man natürlich als Virologe vielleicht immer schon auf dem Schirm hatte, aber was mich dann doch überrascht hat, das habe ich nicht mitgerechnet, dass jetzt auf einmal sich die Gegebenheiten nochmal verändern und jetzt wieder irgendwie so viele Fragezeichen neu dazugekommen sind. Und das macht mir doch große Sorgen.
Du sprichst jetzt für dich. Wie ist so dein Gefühl, was die Stimmung an der Basis angeht? Also wie denken, wenn man das so pauschal sagen kann, wie denken die deutschen Sportlerinnen und Sportler darüber?
Ja, ich glaube, die meisten, so ähnlich wie ich, wir wollen unbedingt wieder an den Start gehen, Wettkämpfe machen. In einigen wenigen Sportarten gab es ja auch schon die ersten internationalen Turniere, immer mit sehr strengen Konzepten, aber auch mit viel Sorgen verbunden. Gerade die jetzt vielleicht am Ende ihrer Karriere sind oder die sich das erste Mal qualifiziert haben oder das erste Mal gute Chancen haben, bei Olympischen Spielen dabei zu sein, die wollen natürlich unbedingt antreten und sind aber gleichzeitig auch, natürlich, die haben auch Eltern, Großeltern, um die sie sich sorgen, die versuchen im Alltag und eben auch in ihrem Training irgendwie dazu beizutragen und auch in ihrer Vorbildrolle die Pandemie zurückzukämpfen. Und das ist eine ganz schwierige Situation für alle natürlich, aber mit diesem hohen Leistungsanspruch von uns Athletinnen und Athleten nochmal ein ganz besonders schwieriger Spagat, weil man einige Sachen ja nicht machen kann mit Maske oder mit Abstand, wenn man jetzt in Kontaktsportarten oder in Sporthallen geht. Da gibt es halt einige Sachen, dann macht man entweder Sport oder nicht, da gibt es dann wenig Kompromiss.
Jetzt haben wir es ja auch erlebt bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten, dass es auch Sportler gibt, die sagen, nee, ich bin da aktuell in der jetzigen Phase raus. Du hast gesagt, so ja, die meisten denken so wie ich. Gibt es auch jetzt schon ein paar Athletinnen oder Athleten, die sagen, sorry, ich kriege keine richtigen Wettbewerbe hin, ich kann mich momentan nicht hundertprozentig auf den Sport fokussieren, ich bin jetzt schon definitiv raus?
Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich dahingehend, wie die Sportler und Sportlerinnen auch ihre Chancen jetzt einschätzen, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, die eben jetzt nicht so große Wettkämpfe vor der Brust haben. Da habe ich schon gehört, dass sie sagen, ja gut, ich trainiere weiter, so gut ich kann, aber ich konzentriere mich jetzt vielleicht auch nebenbei mehr auf Online-Studium, auf meine Ausbildung oder was ich sonst noch so machen kann. Die sich auf Olympische Spiele oder auf die Qualifikation vorbereiten, die versuchen natürlich eben das unter einen Hut zu bringen. Ne? Also gesund zu bleiben selber, man hat ja auch Sorge, sich anzustecken. Also so diese prolongierten Verläufe, die es da gibt. Einige ganz schlimme Verläufe auch bei Jüngeren enden ja auch mit einer Lungenentzündung oder mit einer Herzmuskelentzündung. Das heißt, man will sich selber schützen, man will seine Lieben schützen. Und gleichzeitig natürlich aber jetzt inzwischen fast 5 Jahren Training, hoffentlich bald wieder zeigen können, was man kann.
Ja, wir haben ja auch schon Sportler gehört im Podcast, Frank Stäbler, Sarah Scheurich, die eben auch berichtet haben, wie sie in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt waren. Also es ist ja das eine, dass die Welt, die Gesellschaft darunter leidet, aber als Hochleistungssportler sich anzustecken, kann eben auch dahingehend Folgen haben. Max, du hast das Thema Impfen eben schon angesprochen. Darüber wollen wir natürlich auch mit dir sprechen. Und Fabian ist mal mit Maske und Mikrofonangel auf den Straßen von Hamburg unterwegs gewesen und hat die Menschen gefragt, sollten Profisportler bevorzugt behandelt werden, was den Zugang zum Impfstoff angeht? Hören wir mal rein.
Nein, denke ich nicht. Weil ich finde, dass die Älteren erstmal dran sind und dass die Jüngeren, die stark sind, zurücktreten müssen, ob Sportler oder nicht.
Die Risikogruppen müssen vorne ran. Und wenn man dann sagt, wir sind damit jetzt fertig, dann können auch die Sportler, die auf so ein großes Ziel hinarbeiten. Ist ja auch eine wichtige Sache, also für den Sport im Allgemeinen. Die Olympischen Spiele finde ich auch die richtige Herangehensweise, dann die Sportler vielleicht auch vorne ranzustellen.
Uns steht das allen das zu, nicht nur den Sportlern.
Das Leben steht natürlich über allem und ist auch der Sport deutlich hinten dran so. Aber nach den Risikogruppen würde ich sagen, sollten die auf jeden Fall Priorität dann haben.
Ich denke, sie sollen nicht bevorzugt werden, weil sie nicht zu den Risikogruppen gehören. Also ich denke mal, es sollen vor allem ältere Menschen bevorzugt werden.
Ich bin mal für Olympische Spiele, bin selber auch sehr sportlich, aber prinzipiell würde ich sagen, eigentlich müsste gleiches Recht für alle da auch gelten. Also keine Bevorzugung. Ne? Ja.
Ja, Max, was denkst du denn? Sollten die KaderathletInnen, die Profisportler, sollen sie jetzt einen Konkurrenzvorteil gegenüber der Gesellschaft haben?
Ich habe jetzt bei der Befragung auf der Straße sozusagen meine eigene Meinung dabei auch schon gehört bei einigen. Und die ist, glaube ich, auch die von ganz vielen Sportlerinnen und Sportlern, dass diese jetzt definierten Gruppen, die ständige Impfkommission ausgearbeitet hat, die 80- bis 60-Jährigen, diejenigen, die Vorerkrankungen haben, dass die zuerst dran sind, das denke ich, steht außer Frage. Das ist wichtig und das ist auch gut so, dass die Menschen, wenn ich da beispielsweise an meine eigenen Eltern auch denke, die vielleicht schwerer erkranken als ich, dass die vor mir dran sind. Das finde ich richtig und da stecke ich auch persönlich zurück, wenn diese Risikogruppen, die da definiert sind, die Berufe auch in der Daseinsfürsorge, wie beispielsweise Pfleger und Pflegerinnen in Altenheimen, wenn die geimpft sind, dann finde ich, gibt es Argumente, die dafür sprechen, dass man diese wenigen 100 Impfdosen, die man in Deutschland bräuchte, und hoffentlich geht alles so schnell, wenn man jetzt auf die Olympischen Spiele blickt, dass man die abzwacken kann, um die Sportlerinnen und Sportler zu impfen, wenn die trainieren, wenn die reisen. Also wenn wir reisen, sind wir natürlich auch einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn das dann möglich wäre.
Was wären deine Argumente dafür?
Ja, eben zum einen, die ich gerade schon gebracht habe, also als Sportler kann man eben, und das ist ja auch nur mein Beruf, nicht im Homeoffice arbeiten. Ich habe nicht die Möglichkeit, Abstand zu halten in Sporthallen, gerade wenn man jetzt zu so einem großen Event wie die Olympischen Spiele, ob sie jetzt nun stattfinden oder nicht, aber stellt man sich vor, sie finden statt, dann sind die Sportler da natürlich einem großen Infektionsrisiko ausgesetzt, durch die Reisen gefährden vielleicht andere. Und wenn man das verringern kann und dann hoffentlich mit den Sportwettkämpfen, die Fußball-Bundesliga beispielsweise findet ja durchgehend statt, auch Menschen vielleicht ein Stück weit Unterhaltung und Ablenkung von der Pandemie geben kann, dann sind das vielleicht Argumente, die dafür sprechen. Wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, dass diejenigen, die wirklich in ihrer Gesundheit am stärksten bedroht sind, zuerst geimpft werden.
Auch die Impfpflicht geistert immer wieder um Olympia herum, um die Olympischen Spiele in Tokio. Darf das tatsächlich eine Voraussetzung sein, dass man nur teilnehmen darf, wenn man selbst geimpft ist als Sportlerin oder als Sportler?
Ja, ich fände, das wäre ein ganz falsches Zeichen, weil wir Sportler ja ein Stück weit auch sehr genau beäugt werden. Und wenn man uns jetzt unter Zwang stellen würde, uns zu impfen, wäre natürlich diese Vorbildwirkung vielleicht auch in so einem Thema wie der Glauben an wissenschaftliche Ergebnisse, an Studien, an Evidenz, was ja irgendwie heutzutage zur Debatte steht, die könnten wir dann nicht einnehmen. Also ich würde jetzt mich persönlich auch sofort impfen lassen, wenn ich denn ein Impfangebot bekomme und wie gesagt die Risikogruppen durchgeimpft sind und damit vielleicht auch andere ermutigen, sich impfen zu lassen. Und ich glaube, das ist immer richtig, da auf Freiwilligkeit und Argumente zu setzen und Menschen zu überzeugen und nicht auf Zwang.
Hast du eigentlich das Gefühl, oder ich fange mal anders, also Thomas Bach, IOC-Präsident, ist ja nun auch einer aus deinem Sport. Ihr kennt euch mit Sicherheit ganz gut. Hast du das Gefühl, dass er auch mal auf euch Athleten zugeht, um mal zu hören, Mensch, wie seht ihr das eigentlich alles mit dem Impfen? Ist es vertretbar, dass wir da hinfliegen nach Tokio? Also wie viel
Mitsprachemöglichkeiten habt ihr da als Sportler?
Ja und nein. Also es gibt Austausch. Er wird auch jetzt wahrscheinlich an dem kommenden Konferenzcall mit der IOC-Athletenkommission teilnehmen. Er hat ja auch vor einiger Zeit mit Johannes Vetter direkt über Instagram gesprochen. Also es gibt auf jeden Fall Austausch. Mitbestimmungsmöglichkeiten sind dagegen relativ begrenzt. Und mich wundert jetzt in letzter Zeit auch die Kommunikation, die so sehr absolut ist, weil ich glaube, dass das nicht hilfreich ist. Es ist ja klar, dass es ganz viele Unwägbarkeiten gibt, ganz viele Faktoren, die auch das IOC nicht beeinflussen kann. Und da möchten wir einfach mitarbeiten und uns mit Gedanken machen, auch als Sportlerinnen und Sportler, die ja dann am Ende irgendwie reisen und auf der Fechtbahn oder in welchem Court auch immer stehen. Und da, je offener da die Kommunikation ist, je stärker man uns mitnimmt, desto stärker können wir auch am Ende die Entscheidungen mittragen und auch vertreten. Und deswegen würde ich mir da noch mehr Einbeziehung mit offenen Karten wünschen.
Also mehr Transparenz auch zum Beispiel.
Ja, also wir werden natürlich informiert und man hört dann immer mal wieder und dann geistert mal irgendwie ein Papier rum, was so Safety Measures denn sein könnten. Aber so richtig, also weder jetzt von meinem eigenen Weltverband noch vom IOC nachvollziehbar, welche Faktoren denn da jetzt eine große Rolle spielen. Also wie stark ist beispielsweise die Infektionslage in Japan relevant? Wie sind die Verträge mit den mit den Immobilien, die nachher vom Olympic Village verkauft werden, die Venues, also wirklich die Sachen, die, wo ich ja auch nachvollziehen kann, dass die alle unheimlich komplex sind, aber ich kann ja besser die Entscheidungen, die getroffen werden, nachvollziehen, wenn ich die Gegebenheiten gut kenne, als ja, wenn man sozusagen immer sagt, ja okay, wir informieren euch jetzt mal über das, was wir uns jetzt im letzten 2 Monaten überlegt haben.
Also um ganz konkret nachzufragen, du würdest dir auch wünschen, dass ihr, und ihr seid ja nun mal die Hauptdarsteller von Olympischen Spielen, das darf man nicht vergessen, ihr als Sportler da mehr mit einbezogen werdet, gerade in dieser schwierigen Lage, in der wir alle stecken.
Ja, unbedingt. Also weil wir müssen ja auch am Ende, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir reisen dahin, und sicher wird die Planung dann auch noch, wenn die Olympischen Spiele stattfinden, konkreter. Aber wenn ich mir vorstelle, beispielsweise eine Vorquarantäne zu machen, dann ist das ja sehr, sehr unterschiedlich von Sportart zu Sportart, wie gravierend das ist, wenn man jetzt, ob man sich jetzt nur in einem Zimmer befindet oder eine Stunde vielleicht irgendwo eine Trainingszeit bekommt. Das macht einen Unterschied, ob ich Fechter bin und einen Gegner brauche oder ob ich Gewichtheber bin und vielleicht irgendwie ein bestimmtes Equipment vielleicht sogar in mein Zimmer bekomme, als wenn ich Marathonläufer bin und einfach Platz und Strecke brauche. Also diese Sachen, da ist es einfach wichtig, auch die Athleten mitzunehmen in der Entwicklung von Plänen im Großen, aber auch eben in den Detailfragen, wie das Ganze ablaufen könnte, sodass wir trotzdem noch einigermaßen leistungsfähig am Ende dann an den Start gehen.
Ja, wir haben gerade mit Andy Mies und Kevin Krawitz gesprochen, also Andreas Mies und Kevin Krawitz, die beiden Tennisspieler, die ja gerade in Australien sind und eben in Quarantäne sind, ne? Bevor es dann zu den Australian Open geht. Ist das ein Preis, den du persönlich zahlen würdest, wenn es eine Bedingung wäre, sag ich mal, von Japan, also Olympia, okay, aber nur, wenn die Sportlerinnen und Sportler 14 Tage in Quarantäne gehen vorher?
Ja klar, ich würde sofort in Quarantäne gehen. Also wenn durch solche Maßnahmen sichergestellt ist, dass keine Infektionen jetzt nach Japan reingetragen werden, dass die Menschen in Japan sicherer sind und wir trotzdem Sport machen können, dann mache ich natürlich alles mit. Man muss aber gleichzeitig auch sehen, dass jetzt durch so eine Quarantäne beispielsweise das Verletzungsrisiko enorm steigt. Also wenn man jetzt, ich überspitze jetzt, 2 Wochen auf seinem Hocker sitzt im Hotelzimmer und dann in den olympischen Wettbewerb geht, dann wird es natürlich tricky. Dann brauche ich dann nochmal Zeit, mich entsprechend vorzubereiten, die Leistung langsam wieder hochzufahren. Also das wird jetzt extrem knifflig für die Tennisspieler, die 2 Wochen in ihren Zimmern waren und wahrscheinlich ja auch kein Home-Gym-Equipment mit in das Zimmer da importiert haben von zu Hause, da jetzt verletzungsfrei, ich drücke allen die Daumen, in diesen Wettbewerb zu gehen.
Ja, das ist schwierig, glaube ich. Also es hängt wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, auch von den Spielern selbst ab. Also manche haben vielleicht auch ein etwas größeres Zimmer als nur 20 Quadratmeter. Krawitz und Mies dürfen zumindest raus, 5 Stunden am Tag zum Trainieren. Ne? Die haben es noch gut, aber andere sind tatsächlich in ihrem Zimmer und müssen da jetzt insgesamt 14 Tage bleiben.
Und ich möchte mal kurz da Also ich habe hier auch links neben mir stehen so Kurzhanteln und ich habe auch irgendwie hier meine Yogamatte, aber das ist auch alles ja immer ganz sympathisch, wenn man da aus seiner Isolation heraus irgendwie so Home-Exercise-Videos auf Instagram postet, aber das hat ja nichts mit Leistungssport zu tun, wie wir ihn sonst machen. Also das ist ja nicht das Training, was ich, das kommt ja in der Intensität, in der Belastung an das, was sozusagen ich dann im Wettkampf auch aushalten muss. Da kann ich vielleicht so ein bisschen kaschieren, so ein bisschen gucken, dass ich nicht total einroste und mich ein bisschen bewegen und ein bisschen auf Spannung halten. Aber mehr ist es auch nicht, was man da zu Hause machen kann.
Ja. Mich interessiert ganz kurz noch hinten raus, das ist natürlich auch so ein bisschen der saure Apfel des Klassensprechers der Athleten, dass man immer zu allen gefragt wird, aber wenig zu sich selbst. Wir haben es gehört, du bist in der Weltrangliste auch ziemlich weit nach vorne gerückt, bis auf Rang 2. Hast du auch realistische Chancen, eine Olympiamedaille zu holen?
Klar, also Ich war jetzt gerade in der Saison 19/20 so gut wie ich noch nie war in meiner Fechtkarriere und ich habe den einen, der in der Weltrangliste vor mir ist, den habe ich auch bei einem Weltcup geschlagen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall dann Chancen gehabt. Man muss aber auch sagen, das letzte Turnier ist jetzt über 9 Monate her und ich habe seitdem auch nicht mehr mit einem Gegner aus einem anderen Land gefochten. Das wird sich erstmal wieder einpendeln müssen. Also die Karten werden jetzt nicht komplett neu gemischt, aber ich traue mir im Augenblick überhaupt nicht zu, mir jetzt irgendwie einen Leistungsstand anzugeben. Die Weltrangliste ist jetzt bald ein Jahr alt. Sicher habe ich da Chancen, aber die ist jetzt nicht, die spiegelt jetzt nicht sozusagen den aktuellen Leistungsstand wider. Das kennt keiner. Also das ist jetzt schon ein riesen Nachteil, dass dieser Run, den ich da hatte, dass der jetzt um ein Jahr mal eben so unterbrochen wurde.
Ja, das gilt natürlich auch für die Gegner, ist ja völlig klar, aber klar, das können wir schon verstehen. Wir sagen wirklich vielen Dank, Max Hartung, das hat wieder Spaß gemacht und ja, vielen Dank für die Einblicke und natürlich dann allen Athletinnen und Athleten viel Erfolg und natürlich auch dir und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Und wir haben übrigens,
dass ich da sein durfte.
Ja, da wollte ich nicht ins Wort fallen. Wir haben, das weiß jetzt der Hörer nicht, im Vorgespräch über das Wetter gesprochen und haben noch gesagt, Mensch, in Hamburg hat es noch überhaupt nicht geschneit. Just in diesem Moment hat es angefangen zu schneien. Er bleibt zwar nicht liegen, der Schnee, aber jetzt ist der Winter auch in Hamburg angekommen.
Schön.
Max Hartung, herzlichen Dank.
Dankeschön, ciao.
Das waren jetzt deutliche Worte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Klare Meinung, klare Haltung.
Klare Ansage in die Schweiz. Liebes IOC, kommt mal ein bisschen auf uns zu. Kommt in die Puschen. Das war Max Hartung, meine Damen und Herren, im Sportschau-Olympia-Podcast. Und einen haben wir noch. Es gibt ja tatsächlich Sportlerinnen und Sportler, die noch nicht qualifiziert sind für Tokio. Ist ja auch klar, die Wettkämpfe wurden letztes Jahr im Frühjahr ausgesetzt. Quali-Wettkämpfe dann auf dieses Jahr verschoben. Eben auch Mannschaften und sinnbildlich, finde ich, sind die Wasserballer, die jetzt noch ein Quali-Turnier haben, das immer wieder verschoben wurde und jetzt aber stattfinden soll. Das ist eine richtige Tortur. Und darüber sprechen wir jetzt mit dem Bundestrainer, der uns jetzt auch schon hören müsste.
Wussten Sie, dass Sie der erste Wasserballer bei uns im Sportschau-Olympia-Podcast sind? Und dann haben wir natürlich gleich eine Ikone. Wir sprechen mit dem Mann, der 14 Mal in Serie mit Spandau 04 deutscher Meister wurde zwischen 79 und 92, zweimal Europameister, WM-Bronze und uns interessiert natürlich ganz besonders auch die Olympia-Bronzemedaille und zwar von den Spielen 84 in Los Angeles war das damals. Wir freuen uns auf den Mann, der natürlich so ein bisschen momentan zwischen Wechselbad der Gefühle und Hallenbad erzählen kann. Wir freuen uns auf den Wasserball-Nationaltrainer Hagen Stamm. Hallo.
Ja, hallo.
Herr Stamm, welche Erinnerungen haben Sie spontan, wenn Sie an die Olympischen Spiele 84 in Los Angeles denken?
Naja, so irgendwie hat man ja Sorge, dass der Kreislauf mich wieder einholt, weil der 84 die Folge des Boykotts 1980 war. Ich war nominiert als 20-Jähriger und konnte damals die politische Entscheidung wegen des Afghanistan-Kriegs zu boykottieren überhaupt nicht verstehen. Und damit waren 84 dann als 24-Jähriger meine ersten Spiele, an denen ich teilnehmen durfte. Ich hoffe, dass sich Tokio jetzt nicht als Kreisschluss dieser 80er-Geschichte von Moskau dann jetzt präsentiert. 84 war natürlich USA für einen jungen Mann, der da schon gerade mal einmal vorher USA gewesen ist und dann Kalifornien und dann dieses Olympia-Flair schon besonders. Man hat in den Kasernen in den Dorms der Universitäten war das olympische Dorf untergebracht und da hat man gewohnt. War von der Atmosphäre natürlich mit Sonne, Surfboys und Mädels und so und natürlich ein ganz anderes Ambiente, als man so normalerweise aus Europa kannte, also war für uns schon hatte auch einen gewissen staunenden Effekt ausgelöst.
84 war auch mit dem Rocket Man, ne, bei der Eröffnungsfeier. der da ins Stadion geflogen kam?
Ja, genau, der hatte so hinten einen Tornister drauf und ist dann hoch zur Flamme geflogen. Ja, das war natürlich auch eine Geschichte, wo wir nicht wussten, wie der technisch funktioniert. Also es war schon, war insgesamt beeindruckend von der Eröffnungsfeier dann bis zum Ende. Allerdings natürlich auch wieder typisch amerikanisch. Also sehr viel auf Glamour und auf Selbstdarstellung. Aber das machte uns als jungen Burschen damals überhaupt nichts aus. Wir waren begeistert, olympische Spieler beim Einmarsch im Stadion dann natürlich auch die ein oder andere Träne verdrückt, weil der Traum eines jeden Spielers ist, mal Olympia zu machen. Hm. Und wenn dann am Ende noch eine Bronzemedaille rauskommt, muss man heute im Nachhinein sagen, es hätte mehr sein können. Wir haben gegen den Goldmedaillengewinner Jugoslawien damals als eine Nation alle jugoslawischen Länder mit einem Tor verloren und wir haben gegen USA, gegen den Olympia zweiten Silbermedaillengewinner auch mit einem Tor verloren und sehr knapp, also wirklich so, dass man sagen muss, es hätte auch durchaus ein Unentschieden oder ein Sieg sein können. Aber man muss mit Bronze zufrieden sein. Es kann eben dann auch schnell mal passieren, dass es der vierte Platz wird. Aber es ist schon ärgerlich. Wir waren in Moskau einer der Favoriten, vielleicht sogar der Goldfavorit 4 Jahre vorher und waren auch in Los Angeles Medaillenkandidat und haben da aber glücklicherweise dann entsprechend eine Medaille holen können. Und das war natürlich dann schon in gewisser Art und Weise super und hat natürlich auch nachhaltig Eindruck hinterlassen.
Ja, 2028 die Spiele ja wieder in Los Angeles und 2021 dann, das hoffe ich sehr für Sie und Ihre Spieler auch, Olympische Spiele in Tokio. Sie kommen gerade aus der Schwimmhalle, dieser Geruch von...
Ja, wir sind mit dem Mittagessen gerade fertig, wir haben trainiert und sind entsprechend so, dass wir jetzt gerade Mittag zu uns genommen haben, dann nochmal eine Ruhepause gehen und dann die zweite Einheit heute Nachmittag ansteht.
Also Sie sind gerade voll in der Vorbereitung schon, ne? auf die anstehenden Aufgaben.
Ja, wir haben schon die dritte Maßnahme hier in Warndorf, kasernieren uns hier so ein bisschen unter dem Motto, den Geist von Warndorf zu beschwören und passen auf, dass wir in einer Blase, wo keiner sich rausbewegt, dann hoffentlich Corona abwehren können und nicht infiziert werden, weil die Gefahr ist natürlich riesig, wenn da einer dann positiv ist, dass die anderen sich anstecken und dass das alles dann schwieriger wird und dass dann eigentlich die Krankheit oder der Virus vielleicht die Olympia-Qualifikation entscheidet.
Ja, Sie sind ja inzwischen schon zum zweiten Mal Wasserball-Bundestrainer. Sie mussten den Restart, die Wiederaufnahme der Wettbewerbe immer wieder verschieben. Natürlich hängt das mit dem Lockdown 1 und hängt auch mit dem Lockdown 2 zusammen. Sie sind ja wirklich 10 Monate jetzt, wenn man das mal so sagen darf, abgetaucht. Wie lässt sich diese Olympia-Qualifikation aus Sicht der deutschen Wasserballer zusammenfassen?
Ja, wir waren ja im vorigen März zusammen und ich glaube Freitag, den 13. kam die Nachricht, dass eine Woche später sollte Rotterdam die Olympia-Quali stattfinden, das erste Mal. Und dann kam eine Woche vorher die Nachricht, fällt Corona-bedingt aus, Lockdown, alle sind in Richtung Null. Dann erstmal runtergeklappt und wir haben das Problem, dass dann gar nichts ging. Die Jungs waren in gutem Trainingszustand. Wir haben uns 5 Wochen darauf vorbereitet und dann erstmal in Richtung Null und dann eine Weile gar nichts. Und jetzt 10 Monate keine Lehrgänge. Alle Lehrgänge, die vorher geplant waren, wurden immer abgesagt, weil es Infektionen gab, weil es positive Fälle gab und weil die Gesamtsituation das nicht ermöglichte. Also es ist schon, hat schon eine besondere Dynamik, die Serie Olympia-Qualifikation.
Sie haben jetzt eben schon gesagt, wie schwierig das gerade ist. Sie versuchen, diese Blase dicht zu halten, sich so gut wie möglich vor Corona zu schützen. Sie haben auch das erste Spiel schon gehabt gegen Georgien und gewonnen. Freuen Sie sich gerade über diese Ereignisse und auf das, was noch kommt? Oder ist das in diesen schwierigen Zeiten auch gar nicht so einfach?
Wir müssen die Jungs dann motiviert halten. Das ist natürlich jetzt hier dann insgesamt 4 Wochen Warndorf, ist so ein bisschen täglich grüßet Murmeltier und man muss die Jungs motiviert halten. Man muss sehen, dass man Akzente setzt, die auch den Spaß erhalten. Und da war dieses Spiel gegen Georgien natürlich wichtig. Wir haben bei den letzten Europameisterschaften knapp mit einem Tor gewonnen und sind damit 9. und die 10. geworden. Also wir haben auch die Trainingsspiele vorher gegen die nicht unbedingt, die waren auch nicht unbedingt klar. Und dann dieses Spiel letzte Woche mit 18-9 war schon ein Fingerzeig und war fast für mich überraschend, dass es so gut lief. Also da war dann auch die Motivation bei den Jungs zu spüren, dass die Lust hatten, dass die unbedingt mehr wollen. Und wir werden jetzt weiter die nächsten 2 Maßnahmen hier noch in Warndorf, einmal mit Vereinsmannschaft Waspo Hannover ab, übermorgen Und werden dann Brasilien noch hier haben in den letzten 10 Tagen, bevor es dann direkt von hier mit dem Bus in die Blase nach Rotterdam zur Olympia-Qualifikation geht. Aber das Wichtigste ist, dass die Jungs Lust behalten, Lust bekommen und vor allen Dingen Gegner und Ball spüren und zurückkommen in die Sportart Wasserball. Und da sind wir auf einem guten Weg.
Ja, wir haben eben schon mit Max Hartung darüber gesprochen, dass es ja nicht leicht ist, jetzt als Sportler, kriegen ja die Spekulationen auch mit aus Tokio, finden die Spiele überhaupt statt, es gibt die ersten Meldungen, es wird wohl doch abgesagt, man weiß ja nicht, was man so gerade glauben soll, und sie versuchen die Motivation hochzuhalten. Wie gelingt Ihnen das gerade?
Naja, die bisherigen Pressemitteilungen aus Japan sind ja recht eindeutig und ich glaube, die Japaner wollen die Olympischen Spiele unbedingt durchführen und meine persönliche Meinung ist, die werden stattfinden, ob mit Zuschauern oder ohne Zuschauer, wahrscheinlich mit geimpften Sportlern. Und ich glaube, Olympia wird durchgeführt werden in Japan, weil Japan da so viel Geld und so viel Emotionen und auch Prestige drin hat. Und damit halte ich momentan, solange keine anderslautende Nachricht kommt, natürlich die Motivation bei den Jungs auch hoch. Und jetzt haben wir noch 2 Wochen oder 2,5 Wochen bis zur Olympia-Quali in Rotterdam. Ich hoffe natürlich, dass die Holländer bis dahin da auch nicht irgendwie regierungsmäßig ein Problem kriegen oder dass bei uns Regeln kommen, die es nicht erlauben. Wir leben von Tag zu Tag, haben aber die Erfahrung schon im letzten Jahr gemacht und ich muss jetzt einfach positiv daran gehen und muss sagen, das reicht im letzten Jahr einmal komplett vorbereitet, dann ein No-Go zu kriegen plötzlich und wir hoffen diesmal, dass es stattfindet.
Das Thema Impfen ist in Deutschland aktuell ein großes. Reden Sie da auch mit Ihren Spielern in der Kabine darüber? Ist das momentan ein Thema bei Ihnen oder vielleicht noch zugespitzter? Darf Impfpflicht bei den Olympischen Spielen herrschen? Also darf es eine Impfpflicht für Spiele geben?
Ganz ehrlich, machen wir Stufe für Stufe. Bevor wir uns nicht qualifiziert haben, brauchen wir über den Punkt der Impfung und da die Qualifikation ein Himmelfahrtskommando und sehr schwierig ist, müssten wir erst den ersten Schritt machen, um über den zweiten zu reden. Das ist überhaupt gar kein Thema aktuell. Die Impfung, Impfung ja, Impfung nein. Der höchste Sportfunktionär Deutschlands, der Präsident Hörmann, hat gesagt, Sportler bekommen keine Sonderbehandlung. Da sind 80-jährige Bürger, die in Risikogruppen sind, wichtiger, die ersten Impfungen zu kriegen. Es wird keine Sportler geben und auch uns nicht, die Impfung kriegen. Dementsprechend ist es für uns jetzt kein Thema. Wir müssen safe bleiben, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen die Hygienemaßnahmen einhalten. Und wenn wir dann eine Olympia-Quali als Sensation schaffen sollten, dann können wir uns über die Folgen da unterhalten, ob dann geimpft wird oder nicht geimpft wird. Das ist momentan weder unter den Jungs noch zwischen Trainer und Spieler ein Thema.
Im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation im Februar haben Sie gesagt, die Chancen stehen bei 10-20%. Das hängt auch damit zusammen, dass von den 12 Olympiaplätzen nur noch 3 zu vergeben sind. Aber leichte Aufgaben, sagen Sie, sind ohnehin langweilig. Meinen Sie das wirklich so oder ist das Sarkasmus und Ironie?
Nee, bei mir ist es so, dass ich eigentlich immer alles meine, was ich sage. Es ist so, dass es 3 Plätze sind, aber es hätten 4 sein können, wenn wie bei den letzten Olympischen Spielen der Afrika-Vertreter Südafrika nicht kommt. Diesmal haben die Afrikaner sich entschlossen, dass sie ihren Teilnehmer senden. Das heißt, da ist ein Platz dann belegt durch Südafrika. Unter den 9, die bereits feststehen, wo man deutlich sagen muss, dass wir die mit 10 Toren Unterschied schlagen würden. Das ist eine Tatsache, weil wir in der Vergangenheit auch gezeigt haben in Spielen gegen Südafrika. Das ist also sehr schade, dass es nur 3 Plätze gibt. Und dann ist es so, dass eigentlich 4 Nationen sind, die aktuell vor uns da einzuordnen sind. Das ist mit Kroatien als absolutem Favorit und Griechen und Montenegro, die gerade Weltliga, die in der Europa-Turnier beide zusammen im Finale gespielt haben. Und dann mit den Russen, 4 Nationen, die eigentlich vor uns sind. Und dann davon müsste man 2 ausschalten. Und das ist natürlich dann schon eine sehr, sehr kräftige Aufgabe. Und deswegen sage ich, das ist eigentlich ist es unmöglich, aber wie sagt der Film Mission Impossible, ist glaube ich auch, dass am Ende geht die Sache gut aus. Also wir versuchen es und wir werden es in jedem Spiel probieren. Unsere Gruppenkonstellation ist auch sehr schwer, dass wir nur Endspiele haben in unserer Gruppe, in unserer Vorgruppe der 6er-Runde mit Holland, Frankreich, Rumänien, Russland und Kroatien. Und da muss man schon mal erstmal überhaupt 4. werden, um weiter im Turnier zu bleiben. Sonst fährt man nach Hause, bevor das Turnier oder bevor die Finalspiele angefangen haben. Also es ist schon wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Aber Selbstläufer sind wirklich langweilig. Also Selbstläufer machen keinen Spaß. Das ist aber alles andere als ein Selbstläufer. Hier ist es eher so fast unmöglich. Aber schauen wir mal.
Was wäre denn eigentlich der Plan B, wenn dieses Turnier jetzt nicht stattfinden könnte? Das ist ja, muss man ja, Sie haben ja selber gesagt, wir fahren gerade so ein bisschen auf Sicht oder denken von Tag zu Tag. Das ist ja im Rahmen des Möglichen, dass die Absage noch kommt. Was ist denn eigentlich dann?
Ja, unsere FINA, das ist unser Weltverband, die der Ausrichter sind, haben gesagt, dass sie dann noch Verlegungsmöglichkeiten als erste Option haben. Die Verlegungsmöglichkeiten werden gegeben bis Ende April. Das heißt, wenn die Situation sich verändert, könnte passieren, dass wir erstmal alle nochmal auf Standby gehen und dass dann Ende April nochmal ein neuer Termin kommt. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass da ein neuer Termin kommen kann, weil die Vereine alle ihre Bundesligen geplant haben auf März und April und weil die Spieler dann auch in anderen Aufgaben stecken bei ihren Vereinen. Also es dürfte sehr schwer sein, das nochmal zu verlegen, aber das ist die erste Option der FINA, dass die sagen, es wird verlegt. Und dann wäre noch eine Option, dass man die Weltmeisterschaftsergebnisse von Guangzhou vor 2 Jahren nimmt für die Vergabe der 3 Plätze. Das wäre natürlich für uns eine Traumkonstellation, weil da hätten wir mit Griechenland und Kroatien den 3. Platz und Russland und Montenegro wären raus, weil die hinter uns qualifiziert platziert waren oder beziehungsweise nicht da waren. Aber an solche Sachen denken wir nicht. Wir werden Rotterdam spielen in der Blase und wir werden versuchen, da das Beste zu geben. Und über die anderen Varianten muss man jetzt erstmal gar nicht nachdenken. Weil jeden Tag muss man die Jungs wieder motivieren, dass sie ins Wasser springen und dass die 100% geben. Und das geht nur, wenn man selber dran glaubt, dass Rotterdam jetzt auch zu dem Zeitpunkt stattfindet.
Was mich noch interessiert, es hätte ja eigentlich auch ein 4-Länder-Turnier in Montenegro gegeben. Das ist richtig, oder?
Ja.
Und zwar nehmen Sie, beziehungsweise nicht Sie persönlich, sondern die deutsche Nationalmannschaft im Wasserball, nimmt nicht daran teil, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, weil das Hygienekonzept Sie alle nicht zu 100% überzeugt hat. Und interessant dabei, Ihr Spieler Tobias Preuß hat dem Deutschlandfunk verraten, dass das eben auch die Spieler mitentschieden haben. Sollten sich Japan und das IOC bei der Entscheidung um Olympia stattfinden oder nicht stattfinden, auch ein Beispiel am deutschen Wasserball nehmen und die Athletinnen und Athleten mündiger machen? Also sollten die Teilnehmenden mehr Mitspracherecht haben insgesamt?
Naja, das ist nicht ganz richtig wiedergegeben. Wir haben die Entscheidung gefällt im Trainerstab, weil wir da mit Serbien und mit Montenegro und mit USA auf 3 Nationen treffen, wo wir wussten, dass die Serben 3 aktuelle Fälle haben in ihrer Nationalmannschaft und Montenegro 1 aktuellen Fall hat und wir nicht wissen, wie groß die USA-Problematik aufgrund der Pandemie in USA und der Zahlen in USA, wie sicher die sind. Und das Hygienekonzept war nicht überzeugend. Wir waren nicht sicher, ob wir da wirklich sicher sind. Die Anreise und Abreise war ein Problem, weil nicht so viele Flugzeuge fliegen aktuell und wir hätten zurück nach einer 4-stündigen Busfahrt von Podgorica, da sollte das Turnier stattfinden, nach Tirana, nach Albanien, nachts um 1 losfahren müssen, um dann um 6 Uhr zu fliegen. Es gab also viele Gründe. Und dann haben wir nach der Entscheidung im Trainerbereich die Mannschaft gefragt, wie ihre, wollten die Mannschaft mitnehmen und haben die damit konfrontiert, wie unsere Empfehlung ist. Und dann hat die Mannschaft einstimmig gesagt, ja, sie sehen es genauso wie wir. Und da sind wir dann so, dass wir dann natürlich auch auf Familienväter und so gucken. Da hatte man das Gefühl, dass denen Stein vom Herzen fiel, dass wir die Entscheidung gefällt haben. Und ich glaube, es war auch die richtige, nicht nach Montenegro zu gehen, Risiko, gerade mit der Reise und mit dem nicht 100% in Hygienekonzept und mit eventuell Infizierten bei den anderen Teams, war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Und daraus resultierend mehr Mündigkeit. Ich glaube, wir leben im Sport nicht in der Demokratie, sondern wir haben teilweise Diktatur. Da müssen die Funktionäre entscheiden, aber man kann die Meinung der Aktiven einholen. Und da bemühen wir uns immer, über immer meine Sache mit, dass man die Aktiven nach Meinung fragt. Es geht auch oft mal um taktische Sachen oder um Ideen beim Spiel. Gerade bei Mannschaftssportarten ist es, glaube ich, normal, dass man mündige Herren, die selber schon eigene Familien haben, da auch mitnimmt. Und wir haben die einstimmig mitgenommen. Es hat mich überrascht, dass wir alle der gleichen Auffassung waren. Dann war die Entscheidung auch viel leichter.
Das heißt, Sie hätten das auch so entschieden, wenn Ihr Team sich dagegen entschieden hätte?
Ich wusste, dass das Team sich nicht dagegen entscheidet, sondern ich hatte vermutet, dass das halbe-halbe ist. Ja? Weil ich natürlich so ein bisschen hört man ja Bemerkungen, wenn man offen miteinander wohnt und miteinander hier zusammen ist, dann kriegt man ja schon so ein bisschen mit, wie die einzelnen Stimmungslagen sind und dass Spieler mit ihrer Familie telefonieren und dass sie mit Montenegro, mit der Reise schon, da hat man auch kritische, ich wusste, dass es die Meinung und die Meinung gibt. Also mich hat aber schon überrascht, dass es dann einstimmig war.
Tja, man kann das auch alles verstehen, ne? Also sieht es auch in der Handball-WM jetzt ja auch einige deutsche Nationalspieler, die gesagt haben, das ist uns jetzt nicht so lieb, weil wir haben andere Sorgen, Familie zu Hause, wir können jetzt nicht lange weg sein und uns auch einem Risiko aussetzen, das keiner so richtig überblicken kann.
Herr Stamm, vielen Dank.
Man kann es keinem aufoktroyieren. Man muss dabei ein Handballern Verständnis haben. Und ich denke bei uns auch,
genau,
dass die Jungs mündig sind und dass jeder seine eigene Meinung hat. Und man darf auch keinen verurteilen, der dann an die eigene Sicherheit denkt.
Das sehe ich ganz genauso. Herr Stamm, vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Geist von Warendorf finden mit Ihrer Mannschaft, dass das Turnier in Rotterdam stattfindet und für Sie dann auch gut verläuft.
Ja, lieben Dank.
So, jetzt haben wir noch was ganz Feines für euch.
Da haben wir wirklich ein bisschen länger gebraucht.
So, ein bisschen stolz drauf auch.
Ja, total.
Wir haben ja ein riesiges Archiv, wisst ihr, und da kramen wir immer raus und holen die alten Dinger raus. Und wir haben ja eben mit Hagen Stamm über 84 lange gesprochen, über die Spiele in Los Angeles und über die Bronzemedaille für die deutschen Wasserballer.
Ja, und dann haben wir wirklich gesagt, so, oh komm, das ist zwar echt jetzt ein Rechercheaufwand, aber da gucken wir mal, ob wir diese Wasserball-Repo von 1984 Los Angeles nochmal irgendwo finden. Und was sollen wir sagen? Wir haben sie nicht gefunden. Nein, natürlich, wir haben sie gefunden.
Es ist eine Perle.
Ja,
es ist eine. Und David Hasselhoff wäre stolz.
Aber wirklich, die rote Boje.
Hä? Warum David Hasselhoff? Hört mal selbst.
Und rufen dort in Malibu unseren Reporter Wilhelm Johansson.
Ja, meine Damen und Herren, hier ist wieder Malibu, letzter Finaltag. Heute werden hier die Medaillen vergeben und dabei sein wird auch die deutsche Wasserballnationalmannschaft, denn sie wird die Bronzemedaille wohl gewinnen. Das kann man jetzt sagen, nachdem Deutschland hier im abschließenden Spiel gegen die total enttäuschenden Niederländer mit 13:2 in Führung liegt. Zu spielen jetzt noch 1:40. Die deutschen Wasserballer hatten hier in ihrem letzten Endrundenspiel überhaupt keine Probleme. Die Holländer nach ihrer gestrigen Niederlage gegen Australien werden ohne Punktverlust diese Endrunde beenden. Jetzt noch einmal die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft mit einem schönen Tor nach einem Alleingang von Rainer Osselmann, sein drittes Tor. Und damit steht es 14:2 für die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft. Hagen Stamm war mit 5 Treffern heute Morgen der erfolgreichste Schütze. Rainer Osselmann war dreimal erfolgreich. Frank Otto 2-mal dazu. Fernandes, Schröder, Freund und Obchernikat. Und der Bundestrainer Firoyo hat heute Morgen auch einmal davon Gebrauch gemacht, die Ersatzspieler ins Wasser zu schicken. Und zwar die jungen Nachwuchsspieler Jürgen Schröder und Dirk Theiss vom SC Rote Erde. Sie haben sich heute gut eingefügt, gut integriert in das Team. Es war auch nicht so schwierig, diese Aufgabe, denn die Holländer sind ja die Enttäuschung des Olympischen Wasserballturniers hier in Malibu. Von dieser Mannschaft hatte man eigentlich etwas mehr erwartet. Nun, die Spanier spielen ja heute Mittag noch in ihrem letzten Spiel gegen Australien. Sie sind punktgleich vor Beginn dieser Partie mit der deutschen Mannschaft. Aber da die bundesdeutsche Auswahl jetzt eine Tordifferenz von plus 18 gegenüber den Spaniern aufweist, kann man davon ausgehen, dass die deutschen Wasserballer zumindest die Bronzemedaille gewinnen werden. Und wenn ich sage zumindest, dann hat man eigentlich ein bisschen mehr erwartet von dieser Wasserballnationalmannschaft. Und es war ja auch mehr drin. Es gab 2 hauchdünne Niederlagen, die unnötig waren, gegen die Jugoslawen und gegen die Amerikaner. Und es gab ja zum Auftakt der Finalrunde dieses 8:8 Unentschieden gegen die Spanier nach einer 8:5 Führung. Also Gold wäre durchaus hier auch für die bundesdeutsche Wasserballnationalmannschaft drin gewesen. Eigentlich hätte man das auch erwartet, aber so muss man in diesem Jahr hier mit der Bronzemedaille zufrieden sein. Die Niederländer haben ja 2-mal beim Olympischen Turnier Bronze gewonnen, 1948 und 1976. Die bundesdeutsche Auswahl gewann zuletzt vor 56 Jahren, 1928 in Amsterdam, die Goldmedaille. Dazu gab es 1932 hier in Los Angeles Silber und 1936 in Berlin noch einmal die Silbermedaille. Wenn man so will, also seit 1936 wieder einmal eine Medaille bei einem olympischen Wasserballturnier für eine bundesdeutsche Auswahl. Schau einmal auf die Uhr, es sind jetzt noch 19 Sekunden zu spielen. Die deutschen Spieler lassen es ganz ruhig angehen. Sie wissen, dass sie die Bronzemedaille so gut wie sicher haben. 14:2 der Spielstand gegen die total enttäuschenden Niederländer. Und die bundesdeutsche Auswahl, die hier heute Morgen endlich einmal locker, befreit aufspielen konnte, hat den wiederum 5000 Zuschauern gezeigt, dass auch sie hier hervorragenden Wasserballsport bieten kann. Das hat sie ja auch schon in den Begegnungen gegen die Jugoslawen und gegen die Amerikaner gezeigt. Da hat Wer ist das vor dem Tor? Da Rainer Hoppe Schwierigkeiten bringt den Ball noch unter. Der Treffer zählt 15:2 für die bundesdeutsche Auswahl. Und damit ist das Spiel in diesem Moment zu Ende gegangen. Es gibt spärlichen Beifall von den Rängen, von den 5000 Zuschauern, die sich heute natürlich auf das große Finale freuen. Auf die Partie Jugoslawien gegen USA. 21 Uhr Ortszeit hier in der University of Pepperdine in Malibu. Und meine Damen und Herren, wir werden natürlich live dabei sein und werden Ihnen schildern, wer in diesem Jahr die olympische Goldmedaille gewinnt. Deutschland wird die Bronzemedaille gewinnen nach diesem überzeugenden 15:2 Erfolg über die Niederlande. Die Tordifferenz beträgt jetzt plus 19. So viele Tore werden die Spanier in der Partie heute Mittag um 13.30 Uhr Ortszeit gegen die Australier nie aufholen können. Das war's zunächst hier aus Malibu. Zurück ins Olympiastudio der ARD.
Zurück in die angeschlossenen Funkhäuser, hat man auch gesagt.
Super, ja, super, super.
Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hinten raus auch nochmal. Waren schöne Gespräche heute und das war's für dieses Mal.
Das war's für dieses Mal und wir freuen uns, dass ihr dran geblieben seid bis zum Ende. Und ja, bleibt gerne fit und fröhlich und auch gerne Olympia interessiert. Vielen Dank, bis bald.
Bis in zwei Wochen. Tschüss.
Geschafft! Das ist Gold!
Ich fasse es nicht!
Den Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.